ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Es war eines der zentralen Wahlversprechen der Brandenburger SPD vor der Landtagswahl 2024. Der Vergabemindestlohn heißt, wer sich als Firma um einen öffentlichen Auftrag bewirbt, der muss seinen Beschäftigten mindestens 15 Euro pro Stunde bezahlen. Mit dem Koalitionspartner BSW war man sich da auch ziemlich einig, doch das rot-lila Bündnis ist ja inzwischen Geschichte. Die SPD verhandelt jetzt mit der CDU und das könnte an diesem Punkt schwierig werden, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
CDU-Chef Jan Redmann hat sich bisher immer klar gegen den Vergabemindestlohn ausgesprochen. Der allgemeine Mindestlohn reiche völlig aus, so Redmann.
1 Million Euro geben wir Jahr für Jahr dafür aus, dass die Kommunen eine Bürokratie durchführen müssen, die eigentlich nicht notwendig ist. Beim Vergabemindestlohn sollen die Kommunen als Auftraggeber kontrollieren, sollen die Unternehmen auch noch kontrollieren, die Nachunternehmer beschäftigen, sollen das in den Verträgen vorsehen. Auch innerhalb der Unternehmen wird damit ein hoher bürokratischer Aufwand ausgelöst.
Zu viel Bürokratie, zu wenig reale Kontrollen. Also weg mit dem Vergabemindestlohn und weg mit der Erhöhung, argumentiert die CDU, ähnlich wie die Kommunen. Schließlich ließe sich ohne solche Vorgaben auch viel Geld sparen. ArbeitnehmervertreterInnen wie DGB-Bezirkschefin Katja Kager dagegen betonen, wie wichtig ein höherer Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen wäre.
Weil es natürlich nicht angehen kann, dass ein öffentlicher Auftraggeber, das heißt der Staat, der ja mit unseren Steuergeldern umgeht, damit Lohndumping fördert. Aus unserer Sicht muss genau der Staat mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, die Aufträge, die ich rausgebe, die müssen auch zu Rahmenbedingungen erfüllt werden, die gute Arbeit sind.
Das Thema liegt auf dem Tisch und SPD und CDU müssen sich als Koalitionspartner in Spe nun auf eine Linie einigen. Hat sich der höhere Vergabemindestlohn damit erledigt? SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann schließt nichts aus.
Das gehört natürlich zu dem, was wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen miteinander besprechen werden. Wir als SPD-Fraktion wären schon dafür, auch vorzeitig schon 15 Euro Vergabemindestlohn zu haben. Aber wie gesagt, da wir jetzt in der Situation sind, über diese Punkte zu verhandeln, wissen wir natürlich nicht, ob wir das in der neuen Koalition so umsetzen können.
In einem Jahr soll der allgemeine Mindestlohn auf 14,60 Euro steigen. Gut möglich, dass sich die 15-Euro-Debatte in Brandenburg spätestens dann erledigt hat.
Knackpunkt Vergabemindestlohn wird spannend bei den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Wenn man schon auf dem Bahnhof auf verspätete Züge warten muss, dann soll es da wenigstens sicher und ordentlich sein. So will es die Deutsche Bahn künftig handhaben und kündigt mehr Sicherheit und Sauberkeit auf den Bahnhöfen an. Dazu gibt es ein Sofortprogramm, das Bahnchefin Paller und Bundesverkehrsminister Schnieder auf dem Berliner Hauptbahnhof vorgestellt haben. RBB-Reporterin Anke Michel war dabei.
Am Berliner Hauptbahnhof ist immer viel los. Jeden Tag wird der Bahnhof von über 191.000 Reisenden frequentiert. Deswegen ist der Berliner Hauptbahnhof für das Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit bei der Bahn ausgewählt worden, als einer von 25 Bahnhöfen in ganz Deutschland. Auch die Bahnhöfe Köln, Hamburg und Nürnberg sind zum Beispiel dabei. 50 Millionen Euro investiert die Bahn in diesem Jahr insgesamt dafür. Es sei wichtig, loszulegen, denn die Bahnhöfe seien die Visitenkarte der Städte und der Bahn, sagt Bahnchefin Evelyn Paller.
Mit mehr Personal, mit stärkerer Verantwortung vor Ort legen wir einen noch größeren Fokus auf ein sauberes Erscheinungsbild und auf ein besseres Sicherheitsgefühl bei unseren Reisenden.
Verkehrsminister Patrick Schnieder ergänzt, viele Maßnahmen wie die Modernisierung des Netzes bräuchten Zeit. Aber bei der Sicherheit und Sauberkeit könne man sofort ansetzen.
Wir wollen für mehr Sicherheit sorgen, indem mehr Sicherheitspersonal in den Bahnhöfen unterwegs ist, indem wir auch Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel bei Videoüberwachung schaffen. Wir wollen für mehr Sauberkeit sorgen, mit mehr Reinigungsteams, mit mehr Grundreinigungen in mehr Bahnhöfen. Da ist die Anzahl verdoppelt worden. Die Bahn hat regionale Handwerker ausgesucht, die schnell zur Verfügung stehen, wenn irgendwo etwas gemacht werden soll. Also insgesamt werden die Menschen merken, es wird besser, es wird schöner, es wird sauberer, es wird sicherer werden.
Um den Bahnhof zu reinigen, findet ein intensiver Frühjahrsputz statt. 1.400 Bahnhöfe in ganz Deutschland erhalten diese Grundreinigung, doppelt so viele wie bisher. Die meisten Fahrgäste, die am Berliner Hauptbahnhof unterwegs sind, beschweren sich auch jetzt schon nicht über das Erscheinungsbild. Yannick zum Beispiel, der auf dem Weg nach Bielefeld war.
Eigentlich relativ zufrieden. Also jetzt hier der Bahnhof Es laufen relativ viele Sicherheitskräfte rum, also da sind wir zufrieden mit eigentlich.
Und wie ist mit der Sauberkeit?
Auch gut, vielleicht ein bisschen wenig Toiletten, aber ansonsten sehr gut.
Sevina sieht es ähnlich.
Sauber, Raucherbereich abgegrenzt, wird sich auch dran gehalten. Also ich finde es eigentlich ansprechend, ja, sehr gut.
Jetzt müssen nur noch die Züge pünktlicher werden, um die Menschen mit der Bahn auszusöhnen.
Naja, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich möglich sein, aber mehr Sauberkeit eben schon. Anke Michel informierte. Schmuggel von mehr als 7 Tonnen Marihuana nach Deutschland. Dafür müssen sich seit heute 10 Angeklagte vor dem Berliner Landgericht verantworten. 2023 sollen sie sich zusammengeschlossen und innerhalb von 15 Monaten mit dem Drogenschmuggel Millionen verdient haben. RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohrling berichtet vom Prozessauftakt.
77 Millionen Euro soll der geschätzte Endverbraucherpreis des geschmuggelten Marihuanas gewesen sein. Mit den 7.700 Kilogramm des Rauschgifts, das nach Deutschland kam, sollen 5 der Angeklagten 23,4 Millionen Euro in einem reichlichen Jahr erwirtschaftet haben. Der mutmaßliche Finanzier und Kopf der Bande ist laut der Berliner Staatsanwaltschaft ein 47-jähriger Tischler, der mit seiner Frau und 4 Kindern in Friedrichshain lebt und Geschäftsführer einer Firma war. 7-mal soll laut Anklage jeweils eine reichliche Tonne Marihuana entweder zu einem Firmengelände im Landkreis Barnim oder Märkisch-Oderland geliefert worden sein. Oberstaatsanwalt Günther Sohnrei.
Die Mitglieder dieser Bande, die im Wesentlichen aus 5 Haupttätern und 2 Gehilfen Bestand haben, dieses Marihuana aus Kanada sich liefern lassen, und zwar als angebliche Holzlieferung für die Firma eines der Angeklagten. Und in Holzbündeln war dann jeweils Marihuana versteckt, und das war pro Lieferung 1,1 Tonnen Marihuana. Und dieses Marihuana wurde auf dem Seeweg per Container nach Deutschland verschifft, im Hamburger Hafen auf LKWs umgeladen und hier zu den Betriebsstätten der Firma eines der Angeklagten verbracht, wo es abgeladen wurde.
Die Hinterleute der Rauschgiftdeals in Kanada sollen bis heute unbekannt sein. Aber auch in Deutschland gibt es zwar weitere mutmaßliche Mittäter, die aber der Strafverfolgung bisher entgangen sein sollen, laut Ermittlern. Ende November 2024, als der letzte Überseecontainer mit Holzlatten und verstecktem Marihuana über das Zollamt Dreilinden nach Brandenburg kam, hatte das Landeskriminalamt in Berlin bereits die mutmaßliche Bande im Visier. Unter anderem gab es mehrere Telefonüberwachungen, die Angeklagten wurden festgenommen. 4 der Angeklagten sitzen noch in Untersuchungshaft. Fast alle der Angeklagten kündigten zum Prozessauftakt heute an, im Prozess auszusagen. Ein Verteidiger des Hauptangeklagten laut Staatsanwaltschaft sagte in seiner Eröffnungserklärung, im Prozess würde vorschnell kriminalisiert. 45 Verhandlungstage bis Ende Juli sind derzeit geplant.
Fast 8 Tonnen geschmuggeltes Marihuana. Der Prozess hat vor dem Berliner Landgericht begonnen. Ulf Mohrling informierte. Na, und hingen Sie letzte Nacht auch am Fenster oder waren draußen? Vor allem im Norden Brandenburgs hat sich das gelohnt. Polarlichter flimmerten über den Himmel. Ursache? Gestern gab es laut deutschem Wetterdienst einen geomagnetischen Sonnensturm. Die Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen dieser Eruption auf die Luftschichten der Erde treffen. Ergebnis: buntes Leuchten. RBB24-Reporter Toni Schmidt hat beim Planetarium Potsdam mal nachgefragt, wie man Polarlichter denn am besten sehen kann.
Gleich vorweg, nicht traurig sein, wenn Sie nichts gesehen haben. Polarlichter sind mit einem kurzen in den Himmel gucken schwer zu erkennen. Mehr Chancen hat man mit einer Handykamera, so Simon Plate, Leiter des Planetariums Potsdam.
Das reicht dann manchmal schon, wenn die Smartphone-Kamera so ein paar Sekunden belichtet. Das ist schon mal mehr, als unser menschliches Auge wahrnimmt mit so einem Blick nach oben. Und schon hat man das, was wir mit bloßem Auge so schemenhaft nur sehen, hat man dann wunderbar farbenfroh. Da hat dann einfach die Fotografie einen Vorteil bei.
Wenige haben sie wirklich gesehen, aber jeder kennt einen, der einen kennt, der sie heute Morgen gepostet hat.
Weil ich war drin, mir war das zu kalt draußen, aber Freundinnen von mir haben mir das gesendet per WhatsApp.
Ich habe das gestern im Status gesehen bei Freunden von mir.
Eine Kollegin hat es gesehen gehabt, ja. Rosa, rot, grün. Blau,
das sah wunderschön aus.
Dass es inzwischen so oft Polarlichter, auch so weit südlich, gibt, hängt aber nicht nur mit Social Media zusammen, so Simon Plate.
Die Sonne, die hat einen 11-jährigen Aktivitätszyklus. Im letzten Jahr vermutlich sind wir gerade so am Maximum gewesen, jetzt schon wieder langsam auf dem absteigenden Ast, aber immer noch eine hohe Aktivität. Und das bedingt sich eben, ne, je mehr Aktivität, desto mehr haben wir diese Wechselwirkung auch mit unserer Atmosphäre und dadurch Polarlichter.
Die große Sonneneruption wurde am Montag gemessen und die Chance auf Polarlichter kommende Nacht wird kleiner.
Der größte Schwung an Teilchen ist jetzt durch. Das Erdmagnetfeld und die Umgebung ist noch ein bisschen in Aufregung. Also es kann noch was passieren, aber sicher nicht so stark wie in der letzten Nacht.
Eine Restchance auf Romantik ist in Nordbrandenburg größer als im Süden. Die Schleier heißen nicht umsonst Polarlichter. Genaue Uhrzeiten fürs Leuchten gibt's keine. Eine Prognose ist schwerer als bei einem Sommergewitter. Die geladenen Teilchen in der Atmosphäre sind für Wissenschaftler wenig besonders. Wohl aber ein Fundus für romantische Mythen.
Na klar, da gibt es auch so Geschichten und Mythologien dahinter. Da haben natürlich die Völker des Hohen Nordens so ihre eigenen Ideen gehabt. Bei den Inuit waren es Geister der Verstorbenen, die am Himmel tanzten. In Nordfinnland, Nordschweden nennt man das Ganze Fuchsfeuer. Gibt es eine schöne alte Sage zu, dass da ein Fuchs durch das Fjell geflohen ist und hat dann Schnee in den Himmel gewirbelt. Da gibt es auch ganz viele Mythen und Sagen dazu.
Das sagt Simon Plate, er ist Leiter des Planetariums Potsdam. Mit ihm sprach unser Reporter Toni Schmidt.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke.
Ja, atmet die Person. Ist aber nicht mehr ansprechbar. Gut, also wir kommen.
Rolf Erbe vom Berliner Roten Kreuz nimmt einen Notruf entgegen. Einsatzort und Standort der Notrufzentrale besonders. Grüne Woche, die Messehallen unter dem Funkturm. Die Notrufzentrale ist ein hell erleuchteter Raum im Untergeschoss der Messe mit Schreibtischen, Laptops, Telefonen und Sprechanlagen.
Alarm, Rotkreuz 1, 85, 3 kommen. Eine Person mit Kreislauf und eine soll bewusstlos sein.
Rund 100 ehrenamtliche Helfer sind auf der Grünen Woche im Schichtbetrieb im Einsatz, denn im Notfall zählt jede Sekunde. Etwa 80 medizinische Hilfeleistungen kommen da am Tag zusammen, von der kleinen Schnittverletzung bis zum schweren Herz-Kreislauf-Versagen. Während Rolf Erbe die Notrufzentrale betreut, eilt sein Kollege Dirk Kruse zum Rettungswagen.
Wir fahren in die Halle 2.1. Zu dem gemeldeten Notfall und gucken vor Ort mal, was da passiert ist. Es sind ja zwei Verletzte an einer Stelle, das macht schon Sinn, da mal zu gucken.
Und das mobile Team, das schon vor Ort ist, zu unterstützen. Auf den Versorgungswegen unterhalb der Messe kommt der Rettungswagen schnell voran. Innerhalb kürzester Zeit erreicht er den Einsatzort im Gang zwischen zwei Hallen.
Hat er die verletzten Hunden?
Sind beide hinten?
Beide da hinten?
Die Situation ist weniger dramatisch als angenommen. Dirk Kruse ist erleichtert.
Die Kreislaufschwäche haben sie jetzt behandelt. Das funktioniert schon wieder ganz gut. Die unterhalten sich da miteinander und reden miteinander. Also das ist jetzt für uns sozusagen abgeschlossen.
Zurück in der Zentrale, im Keller der Halle 1. Dirk Kruse hat sich den Einsatz auf der großen Messe ganz bewusst ausgesucht.
Ich habe einen normalen, festen Job, der mein Leben finanziert. Und mein Hobby ist das Rote Kreuz. Und jetzt hier für die Veranstaltung habe ich mir Urlaub genommen und mache jetzt hier 10 Tage lang Grüne Woche.
Normalerweise arbeitet er als Programmierer. Sein Kollege Rolf Erbe in der Notrufzentrale der Messe ist Feuerwehrmann im Ruhestand.
Es macht eben Spaß, Menschen zu helfen. Es ist auch ein bisschen Action, ja, muss man einfach mal zugeben. Man wird gefordert.
Zusätzlich sind auf dem Messegelände 5 Wachen verteilt, eingerichtet wie eine Arztpraxis. Eine leitet Wilfried Weber, ein Messe-Urgestein.
Das ist meine 60. Grüne Woche. 66 war ich das erste Mal hier. Weil es Spaß macht, weil mein Hobby ist. So wie andere Sport machen. Kanu machen, weiß ich was alles. So mache ich beim Roten Kreuz. So, ihr beide seid so nett. Macht jetzt mal eine Runde. Geht durch die Reihen 1 bis 6 bitte.
Insgesamt sind 9 mobile Streifen auf dem ganzen Messegelände unterwegs. Notfallsanitäter Yannick Bindel ist für seinen Messeeinsatz sogar extra aus Baden-Württemberg angereist und hier immer mit einem rot-schwarzen Hartschalenrucksack unterwegs.
Das ist der Arztrucksack. Der ist noch mal größer als die normalen Rucksäcke. Da sind noch mal Medikamente dabei für die intravenöse Gabe, noch mal mehr Material zur Atemwegssicherung.
Bevor er weitererzählen kann, ruft der nächste Einsatz. Ein Mann hat mitten auf der Messe einen Schwächeanfall. Das Team checkt direkt an Ort und Stelle, wie es ihm geht. Als erste Maßnahme wird eine Infusion gelegt. Eine Palme aus der Deko dient als Halterung für den Infusionsbeutel. Der Mann ist dann schnell stabilisiert, wird mit auf die Wache genommen und ist den Ehrenamtlichen des Berliner Roten Kreuzes für die schnelle Hilfe dankbar.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.